Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Challenger Sandplatz-Tour ist in vollem Gange und letzte Woche wurde in Rom gespielt, kurz bevor das Masters 1000, das kombinierte Masters 1000, nächste Woche stattfindet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder dabei der Macher von TennistourTalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
Buongiorno, Andreas.
Du warst letzte Woche in Rom und du warst nicht zum großen Turnier und natürlich warst du da, wo richtiges Tennis gespielt wird.
So ist es, ganz genau.
Wo befinden wir uns in Rom? Wir befinden uns doch nicht am Olympiastadion, oder?
Ja, genau. Wir befinden uns nicht im Foro Italico, obwohl ich da übrigens auch ganz kurz war. Da finden schon die Vorbereitungen für das sogenannte große Turnier statt, also für das Masters-Turnier dann in Rom. Dort alle schon im vollen Gange. War dort am Foro Italico, habe dort zum ersten Mal so eine Stadionführung gemacht. Im Olympiastadion habe ich nämlich bisher noch nie gemacht. Also ja. Ich war da ja früher auch schon als Tennisreporter dort unterwegs, aber wir befinden uns jetzt für das Roma oder für die Roma Garden Open, befinden wir uns im Südosten, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Rom, wo in diesem Tennisclub Garden ein Challenger-Turnier stattfindet. Und man muss dazu sagen, dass es gab früher in Rom tatsächlich sehr viele Challenger-Turniere oder mindestens zwei, die immer dort im Jahr stattgefunden haben. Und eines davon ist eben dieses Roma-Garden-Turnier, was seit ja vielen, vielen Jahren schon ausgetragen wird, seit den 90er Jahren eigentlich schon ausgetragen wird. Und ich war noch nie dort und das war die passende Gelegenheit, jetzt dort mal wirklich auch mal vorbeizuschauen.
Und du hast einen ganzen Batzen an Interviews mitgebracht und da müssen wir natürlich dann drüber sprechen und diese Interviews mit reinnehmen. Wir müssen gleich dazu sagen, wir haben ein bisschen Windprobleme gehabt, aber die Interviews sollten eigentlich größtenteils zu verstehen sein. Auf jeden Fall hast du hier eine ganze Menge mitgebracht und einen Spieler, den hast du letzte Woche nicht belästigt, aber den hast du dreimal vors Mikro bekommen. Das war Sandro Kopp. Der hat hier einen erstaunlichen Lauf durch diese Auslosung gebracht. Der musste erstmal durch die Qualifikation, hat dort gleich erstmal Federico Iannacone besiegt, erste Runde, und dann in der zweiten Runde ganz glatt Ilias Ümer, der hier an 1 gesetzt war in der Qualifikation. Da ist er ins Hauptfeld gekommen. Und danach hat er einen richtig, richtig starken Lauf hingelegt. Gegen Denis Jevseyev hat er gewonnen, gegen Hadi Habib, der an 3 gesetzt war, und dann gegen Federico Anaboldi noch gewonnen. Und dann hat er gegen Matteo Gigante nicht antreten können zum Halbfinale. Matteo Gigante hat am Ende das Turnier gewonnen, aber Matteo Gigante, Entschuldigung. Auf jeden Fall hattest du ihn im Interview, dreimal hattest du ihn im Interview und wir hören jetzt die drei Teile so ein bisschen zu einem Best-of zusammengeschnitten. Das sind 15 Minuten, aber diese 15 Minuten, die solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, weil Sandro Kopp, bekommt ihr nicht so häufig zu hören und zu sehen, aber es ist immer eine coole Geschichte von diesen Journeymen zu hören. Das ist Sandro Kopp im Interview.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ein Sieg gegen den Topgesetzten hier in der Qualifikation und damit im Hauptfeld. Was hat den Unterschied heute in der Partie ausgemacht?
Ich glaube, der Kopf. Ich war nämlich ein bisschen in einem mentalen Tief die letzten paar Wochen. Habe nicht mein bestes Tennis gespielt und habe mir eigentlich nur geschworen für das Turnier, dass ich einfach herkomme ohne Erwartungen, mit Spaß. Habe das dann gestern gut meistern können und heute hat es dann mit Dennis auch noch zusammengepasst und das war dann richtig gut heute.
Wenn du sagst, dir ist nicht so gut gegangen, kannst du das noch ein bisschen genauer sagen? Und ich glaube, du hast in Antalya jetzt so diesen ITF-Swing gespielt, was ja auch eine, ja, ich sag mal so eine bestimmte, besondere Turnierserie ist. Vielleicht kannst du ein bisschen auch über die erfahren, was erzählt.
Ja, also es ist nicht ganz leicht. Ich bin ein bisschen mein Ranking zurückgefallen. Hätte eigentlich geplant gehabt, dass ich dieses Jahr fast nur Challenger-Spiel, kommen aber bei den meisten nicht rein. Jetzt habe ich wieder die Futures spielen müssen und dort ist mir dann auch nicht so gut gelungen. Zu Antalya, es ist zwar alles super nett und schönes Wetter, aber die Turniere 50 Mal im Jahr, die veranstalten, da nehmen die dich nicht als Tennisspieler wahr, sondern eher als so Objekt, dass das eher so ein Geld einbringt und es ist zwar super, dass sie die Turniere machen, aber es sind momentan so wenig Turniere, dass man fast nicht entscheiden kann, dass man von denen wegkommt und ich habe mich dann auch nicht super wohl gefühlt und das hat mir dann auch im Tennis gesehen.
Man sagt ja auch, dass gerade auch auf ITF-Ebene die Konkurrenz inzwischen sehr, sehr stark geworden ist. Ist das etwas, was du so auch nachvollziehen kannst und dass es immer schwieriger wird, dann eben auch in diese Turniere dann eben auch reinzukommen?
Ja, natürlich. Also ich spiele diese ITF-Turniere jetzt schon jahrelang und es wird immer stärker, immer mehr competitive. Wie ich auch schon gesagt habe, es sind so wenig Turniere und ich weiß nicht, woran das liegt, ob sich die Turniere das nicht mehr leisten können. Jetzt dadurch, dass auch von 25 auf 30 raufgegangen ist, ich weiß wirklich nicht. Auf jeden Fall kommt mir vor, sind die 30er wie schwache Challenger besetzt und das wirkt sich dann auch auf die 15er unten raus. Also das geht immer weiter runter in die unteren Ebenen und das wird natürlich alles immer stärker. Ja.
Kannst du noch mal kurz erklären oder kurz beschreiben, wie ist deine Trainingssituation aktuell? Wo bist du im Moment stationiert und bekommst du auch irgendwie noch, sag mal, in einer gewissen Weise irgendeinen Support auf finanzieller Hinsicht, dass man dann eben auch diese Turnierserien dann ja auch irgendwo finanziell ja auch, ich sage jetzt mal, durchstehen muss, kann?
Ja, also ich bin in Seefeld in Tirol, bin ich stationiert beim Hockern Dalbo, der ist schon ewig mein Trainer, schon seit 10 Jahren jetzt ungefähr, funktioniert nach wie vor sehr gut, das Verhältnis mit ihm ist auch super und finanziell ist sehr, sehr schwierig in der Situation, wo viele sind, wo ich jetzt auch bin, wo man nicht in die Slams reinkommt, es ist eine große Bürde und da muss man natürlich kämpfen um jeden Punkt, um Sponsoren, man ist für sich selber verantwortlich und man muss sich dementsprechend auch gut darum kümmern. Also das heißt dann viel Ligaspielen, sich um Sponsoren kümmern, schauen, dass man vielleicht ein gutes Umfeld hat von der Familie, der jemanden kennt, der jemanden was gönnt. Ja, es ist nicht einfach. Ja.
Wo spielst du Liga?
In Österreich oder in Deutschland?
In Deutschland spielst du wo?
In Wiesbaden dieses Jahr, das erste Jahr. Habe jetzt gewechselt und freue mich schon drauf. Und in Österreich bin ich in Telfs.
Okay, das ist, glaube ich, immer auch eine gute Einnahmequelle, wie du schon gesagt hast, weiß man von anderen Bundesligaspielern. Was ist das jetzt hier so ein Hauptfeld bei so einem Challenger hier in Rom? Man hat gesehen, Erleichterung. Einmal natürlich, dass es ein guter spielerischer Erfolg war, denke ich. Auf der anderen Seite eben aber auch, was bedeutet dann eben so ein Hineinkommen in so ein Hauptfeld von so einem Challenger?
Ja, ist natürlich noch immer das große Ziel, wenn man Qualifikation spielen muss. Mir gibt es einen großen Aufschwung, jetzt vor allem da ganz ohne Erwartungen herkommen. Ich habe mir auch gar nicht angeschaut, gegen wen dass ich überhaupt spielen kann, also bin wirklich frei hier und versuche nur das Beste draus zu machen und jetzt ist Hauptfeld und das nehme ich gern mit und ja, kann noch so weitergehen.
War ich zum ersten Mal hier?
Ja. Zum ersten Mal in Rom, tatsächlich. Also 100 Mal in Italien, aber zum ersten Mal in Rom.
Wie sind die Eindrücke von dem Turnier hier?
Sehr schön. Also ich bin wirklich überrascht. Italienische Challenger sind, finde ich, immer ganz gut. Mhm. Die Leute sind super freundlich. Das Essen ist sehr, sehr gut. Italien ist ein super Ort für Tennis. Auch jetzt mit den Zuschauern. Es ist ein 50er Challenger. Ich finde nicht, dass es normal ist, dass das eigentlich relativ voll ist heute schon, ja. Am ersten Tag jetzt hier vom Main Draw. Könnte nicht besser sein.
Im Ranking, glaube ich, geht es aber trotz allem, wo du gesagt hast, nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen gewesen, aber wenn es mal sieht, geht es so Richtung Karriere-High trotzdem. Ist es dann auch die Zielsetzung oder setzt du dir in der Hinsicht eigentlich gar keine wirklichen Ziele? Aber ich denke, so ein bisschen auf die Weltrangliste schiebt man ja schon.
Nein, natürlich. Das Ziel ist natürlich, in die Quali zu kommen für die Grand Slams. Von dem bin ich jetzt ein bisschen weiter weg gekommen. Ich bin jetzt von meiner Career her auch ein bisschen weit weg, aber ich finde jetzt nicht, dass ich wirklich schlechter spiele als sonst. Es fehlt nur das bisschen etwas. Aber so wie ich das High gemacht habe, so könnte es dann schon in Richtung mehr Punkte gehen, sagen wir so. Und dann spiegelt sich das in der Weltrangliste wieder.
Vielleicht zum Abschluss noch ein paar generelle Worte über das Tennis in Österreich. Jetzt Dominik Thiem hat gestern gerade noch war bei der Siegerehrung in München unterwegs. Da hat sich ja jetzt eine gewisse Lücke aufgetan, kann man schon so sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige gute Spieler, die ja auch hier nachrücken. Wo würdest du dich da selber einsehen und hast du da auch ein paar besondere Buddies vielleicht auf der Tour, mit denen du ein bisschen enger bist?
Ja, also ich glaube, wir Österreicher kennen uns schon sehr gut gegenseitig. Wir versuchen uns halt generell auch immer zu supporten. Jetzt zum Beispiel der Neumann Lukas geht jetzt am Platz, da geht sicher zuschauen. Und zum Tennis in Österreich, da kommen auch ein paar Junge nach. Jetzt letzte Woche habe ich wieder gegen einen Jungen gespielt. Das ist sehr gut. Der Joel Schwärzler war Nummer 1 der Welt in den Juniors. Es kommt was nach. Jetzt ist der Ofi war verletzt, der war in den Top 100. Jetzt haben wir momentan keinen. Aber da machen wir gar keine Sorgen, dass da nichts nachkommt. Ich sehe, dass das gut ist. Und auch mit den Deutschen verstehe ich mich sehr gut. Also sitzen immer am Tisch und spielen Karten. Aber das passt gut.
Vielleicht lass uns noch ein bisschen generell sprechen, so ein bisschen über die Tour und über dein Spiel als solches. Wie würdest du denn deinen eigenen Spielstil als solches beschreiben? Wo sind vor allen Dingen die Stärken und ja, wo gilt es vielleicht auch noch ein bisschen dran zu arbeiten?
Eine meiner Stärken ist sicher mein Aufschlag, vor allem der Kick-Aufschlag. Ich schaue, dass ich generell viel in die Rallye reinkomme, dass ich viel fighten kann, dass ich lange Ballwechsel habe. Und dann auf das aufbauen und dann irgendwie dann am Netz abschließen, das wäre so der Traumpunkt eigentlich. Ja, und was hast du gesagt nochmal?
Ob es vielleicht auch ein paar Schwächen gibt.
Also ja, natürlich, die gibt es auf jeden Fall, sonst wäre ich Nummer 1. Ja, die Schwächen sind auf jeden Fall die Consistency, also die Konstanz, dass man das Woche für Woche, Tag für Tag abrufen kann, ist jetzt bei mir noch nicht so perfekt. Ich arbeite sehr hart dran. Das ist sicher mein größter Punkt, an dem ich arbeiten muss.
Wenn du das so beschreibst mit ich möchte ein bisschen ans Netz und so weiter, ist der Sandplatz dann eigentlich überhaupt der richtige Belag oder fühlst du dich dann vielleicht auf anderen Untergründen auch sehr wohl?
Nein, es war eigentlich die letzten Jahre immer mit Abstand mein Lieblingsbelag. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also solange es nicht in der Halle ist, ist mir mittlerweile ganz egal,
okay.
Ob jetzt Hardcourt ist oder Sand. Jetzt natürlich in Europa, im Sommer ist ja nur Sand. Aber auch im Frühjahr, wo ich auf Hardcourt gespielt habe, mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Jetzt natürlich in der Base haben wir vor 1,5 Jahren neue Hauptplätze gekriegt. Das hat sicher auch geholfen. Und ja, also da sehe ich mich. Am besten, solange ich draußen bin, in der Halle, fühle ich mich jetzt nicht so extrem wohl.
Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, weil viele Spieler sagen ja auch, dass sich die Belege doch sehr angenähert haben, dass die Unterschiede immer geringer werden. Ist das auch etwas, was du feststellst auf der Tour?
Bei der ATP-Tour vielleicht. Da waren ja die Plätze sind oft Stadien, die extra einbaut werden und so. Hier bei Futures und Challengers sind eigentlich meistens Anlagen, da wo oft die auch alte Anlagen sind, sind oft sehr abgenutzte Plätze, der Wind fährt drüber, vor allem bei den Hardcourts, das macht es dann schneller, aber das was natürlich extrem auffällt, ist, dass die Ballqualität leider sehr schlecht geworden ist. Die Bälle gehen sehr auf, die Filzqualität ist einfach nicht mehr gut und mir kommt vor, dass man so hart spielen muss, sehr viele Spieler haben Probleme mit dem Ellbogen, mit dem Handgelenk jetzt, also es wird immer physischer und ja, der was härter schlägt, gewinnt, so kommt es vor und das ist das Schwierige, dass man sich da drauf einstellen muss.
Du sagst teilweise schwierige Bedingungen, gerade auf Futures- oder Challenger-Ebene. Gab es auch mal so ein, ja, richtig wilde Erfahrung, die du bei einem Turnier irgendwie gemacht hast, die nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Meistens sehr, sehr viele Erfahrungen. Nur das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, das war letztes Jahr in Hammer mit Tunesien. Das war, glaube ich, eher auf Tennisnet und es sind Videos viral gegangen, wie da die Platzzustände waren. Also das war wirklich... Da kommst du vor wie am schlechten Sandstrand, so schlimm war das. Aber generell kann ich sagen, dass sich normalerweise die Leute schon sehr, sehr viel Mühe antun, ein Turnier zu gestalten und da schon sehr drauf schauen. Jetzt auch bei diesem Turnier sind wieder sehr viele Helfer dabei und ohne die würde es so und so gar nicht gehen. Also das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von den ganzen Turnieren.
Seid ihr wahnsinnig viel unterwegs? Bist du eigentlich jemand, der das Reisen ja, viel ausmacht oder ist das dann auch schon öfter mal vielleicht eher eine Strapaze?
Es ist schon oft eine Strapaze. Also ich bin jetzt kein Reisefan. Es sind sehr viele verlorene Tage. Sachen, die nicht planbar sind, das mag ich auch nicht so gern. Jetzt zum Beispiel habe ich von Antalya direkt nach dem Match einen Flug buchen müssen, Shuttle buchen, Hotel zahlen, muss schauen, wie ich herkomme, da wieder Shuttle schreiben, mit dem Turnierleiter in Verbindung setzen. Und das ist halt das Gute, wenn man weiter raufkommt, dann hat man vielleicht einmal einen Manager oder einen Agenten, der das dann macht. Aber in der Regel bei den Spielern, die was hier sind, ist das nicht der Fall. Und das ist dann schon sehr anstrengend bzw. nervend. Und da würde ich eigentlich lieber drauf verzichten. Aber das generell an vielen Orten zu sein, das macht mir nichts aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mal schauen, vielleicht habe ich morgen einen Tag frei, vielleicht geht es heute mal in die Stadt. Das ist auch ein bisschen ein Misconception, dass man denkt, dass viele Spieler immer so viel reisen, so viel Urlaub machen quasi. Aber ich bin jetzt seit 4 Tagen hier und habe nichts gesehen, außer das Hotel und die Anlage. Wäre mal fein zur Abwechslung, wenn ich einmal ein bisschen rauskomme aus dem ganzen Zirkus.
Lass uns kurz über die Zuschauer sprechen. Ich war gestern auch bei ein paar Matches, das war schon teilweise so ein bisschen Davis-Cup-Atmosphäre, die man hier hatte. Habt ihr als Spieler schon ein bisschen darüber gesprochen und vor allem auch, gut, dass sie natürlich für die italienischen Spieler sind, ist klar, aber man hat auch dann so, glaube ich, den einen oder anderen Favoriten, den man sich da rauspickt. Habt ihr da schon drüber gesprochen?
Ja, ich glaube, wir haben sehr viel drüber gesprochen. Jeder Spieler sagt, okay, das ist jetzt eigenartig eigentlich. Man, natürlich Italiener, aber es ist Davis Cup Stimmung. Im Match vor mir weiß ich, dass die komplett ausgerastet sind. Ich glaube, bei mir war es nur halb so schlimm, weil sie keine Energie mehr gehabt haben wahrscheinlich. Es ist eigentlich cool. Ich finde, es sollte auch zugelassen sein, dass man ein bisschen sich frei bewegen dürfte. Und ich stehe da voll dahinter, dass man auch ein bisschen lauter sein kann. Ich weiß, Tennis ist ein sehr prestigeträchtiger Sport, aber da kann man einiges machen. Und ich glaube, viele Sportarten gehen da jetzt mit ein bisschen offeneren Einstellung rein. Und ich wäre generell für das, weil ich finde, dann haben die Zuschauer absolut mehr davon. Und es ist Entertainment und die zahlen Tickets. Und deswegen sollte es auch, solange es jetzt nicht persönlich den Spieler betrifft, mit Beschimpfungen und so weiter, finde ich, sollte es erlaubt sein.
Gab ja vor ein paar Jahren oder in den Next-Gen-Finals zum Beispiel immer wieder mal so Veränderungen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, da durften dann die Zuschauer dann zum Beispiel durchlaufen und so. Bist du jemand, der das auch gar nicht so irritiert, wenn da zum Beispiel Spieler, also Zuschauer da im Blickfeld sind? Und kannst du mit sowas, mit auch so stimmungsvoller Atmosphäre eigentlich ganz gut umgehen, oder?
Ja, ich mag das, vor allem in Situationen zu spielen, Stadien zu spielen, wo viele Zuschauer sind. Das ist eigentlich das, für das ich brenne. Für das spiele ich Tennis, dass ich zeigen kann, was ich überhaupt kann. Die Zuschauer sind der absolute Bestandteil davon. Sonst würde ich, also ich mache es ja auch für mich selber, aber ich will ja auch, dass ich da so quasi wie ein Gladiator drinstehe und glaube ich, wünscht sich auch jeder Spieler so.
Vielleicht die Frage überhaupt, wie bist du zum Tennis gekommen? Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du zum ersten Mal damit eigentlich überhaupt in Berührung gekommen bist?
Es ist ganz unspektakulär. Ich glaube, meine Eltern, die haben das Haus 30 Meter vom Tennisplatz weg. Von daher, also sind jetzt keine Tennisspieler, aber ich habe alles ausprobiert. Ich habe immer alles gemacht, Musikinstrumente gespielt, Fußball, Tennis, Skifahren. Eigentlich habe ich es meiner Schwester immer nachgemacht und so bin ich zum Tennis gekommen und das hat so dann in ein bisschen mehr entwickelt und ich habe es öfter dann gespielt und war ein bisschen talentiert dann auch und dann ja, bin ich zu dem Weg gekommen, aber dass man jetzt gesagt hat von Anfang an, das ist irgendwas, dass man da was machen könnte, professionell oder so, war nie da, also so einen Druck habe ich nie gehabt. nur von mir selber.
Und weißt du noch, wie alt du ungefähr warst? Und die Schwester, die ist dann ein bisschen älter, oder? Die hat dann quasi, war so eine kleine Vorbildfunktion dann vielleicht auch gehabt.
Ja, Schwester ist 2 Jahre älter, wollte immer natürlich alles nachmachen. Aber ich war 7, glaube ich, 7 oder 8, relativ spät. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich habe alles machen können, was ich wollte. Meine Eltern haben mir das ermöglicht. Wie gesagt, ich habe wirklich alles gemacht, von A bis Z. Und das finde ich auch ganz gut, dass sich die Kinder das erlauben können. Und da bin ich sehr dankbar meinen Eltern gegenüber.
Das zweite Challenger-Viertelfinale, ich glaube Zadar, letztes Jahr, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Wie geht jetzt auch so eine Vorbereitung an? Ich weiß nicht, Anna Boldo, kennt ihr euch? Wie gehst du überhaupt so eine Spielvorbereitung als solches an, vor allem auch gegen Spieler, die man vielleicht nicht kennt? Da gibt es ja heute einige Hilfsmittel, die man da auch hat, um sich da vielleicht ein bisschen Einblick zu bekommen.
Ja, ich glaube, in größter Linie kennen wir uns alle gegenseitig. Es ist eine sehr kleine Welt im Tennis. Wir kennen Federico schon lange, der ist gleich alt wie ich, glaube ich sogar. Wir sind da zusammen die Futures irgendwie hochgegangen und auch wenn man jetzt jemanden nicht kennt, gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann einen Stream reinhauen, kann sich das anschauen. Es gibt andere Spieler, die kann man fragen, hey, wie schaut es denn aus? Kennst du den vielleicht? Was macht er gut, was macht er nicht so gut? Aber ich versuche da nicht zu viel ins Detail zu gehen, sondern für mich ist immer wichtiger, dass ich meine Sachen mache und natürlich habe ich ein paar kleine Sachen im Hinterkopf, die was mir hoffentlich einen Vorteil bringen.
Was sind die Erwartungen für Freitag dann?
Nein, ich glaube sogar morgen.
Oder morgen?
Ich glaube morgen, weil der Samstag, okay. den haben sie abgesagt wegen dem Papst.
Okay.
Keine Erwartungen. Ich bin ohne Erwartungen ins Turnier reingegangen. Ich werde das Turnier ohne Erwartungen beenden. Komm mir was möge. So mit der Einstellung gehe ich rein. Alles gut.
Das hat ganz gut funktioniert so. Dann viel Erfolg, danke.
Er hat gesagt, er spielt in diesem Jahr in Wiesbaden beim Wiesbadener THC. Weißt du, wer beim Wiesbadener THC dieses Jahr in 1 spielt?
Ah, jetzt kommst du wieder mit einer Fangfrage, beziehungsweise eine Frage, wo ich natürlich komplett blank bin und deshalb weiß ich es auch tatsächlich nicht.
Daniil Medvedev.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, Daniil Medvedev ist an 1 gesetzt bei dem Wiesbadener THC in diesem Jahr. An 2 dann Chris Rodesch und dann an 3 Sandro Kopp.
Ja, aber wie kann denn das sein?
Das, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal recherchieren, warum Daniil Medvedev dieses Jahr in Wiesbaden an 1 gesetzt ist. Ich habe das Interview gehört und habe gedacht, Wiesbaden, da war irgendwas. Weil ich habe das nämlich bei der deutschen Ausgabe von der Tennis-Channel-Seite gelesen, auf tennis.com.
Okay.
Und da habe ich das gelesen, dass Daniil Medvedev in der 2. Bundesliga spielt dieses Jahr.
Wahnsinn. Also ist natürlich die Frage, ob er das tatsächlich spielt.
Ja,
klar. Oder, naja, ein Spiel wird er wahrscheinlich machen, gehe ich mal von aus. Aber das ist natürlich eine Riesennummer. Also da wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Ja.
Wahnsinn.
Hättest du wahrscheinlich 50 Mal raten können und wärst nicht drauf gekommen.
Ja, absolut.
Ja, auf jeden Fall, Sandro Kopp, es fand ich eine ganz coole Geschichte, dass er sich gar nicht so viele Gedanken gemacht hatte um dieses Turnier, dass er durch die Quali gekommen war, dass er gutes Tennis gespielt hat und dass er auf einmal so ein bisschen auf eine Welle drauf gekommen ist.
Ja, du hast ja gesagt, so dieser Begriff des Journeyman, ich weiß nicht, ob das immer despektierlich ist oder nicht, das weiß ich nicht, wie das immer aufgenommen wird, aber er ist einer, ich sage immer so, dieser klassischen Challenger-Spieler, ne? Beziehungsweise der ja auch vorher den ganzen Antalya-Swing ITF World Tennis Tour auch gespielt hat. Und deshalb sind die Leute natürlich so besonders interessant, wie der ihr Tourleben eben aussieht. Das finde ich immer so besonders interessant. Und bei Sandro Kopp, der aktuell die Nummer 422 der Welt ist, war schon mal die 307, aber gehört ja im Moment genau zu dieser Gruppe, die eben diesen großen Sprung auf die ATP-Tour noch nicht geschafft haben. Und in Rom ist ihm ja tatsächlich etwas gelungen, was er ja vorher noch nicht geschafft hat, nämlich er ist in ein Halbfinale eines Challenger Tour-Events eingezogen und du hast es ja schon gesagt, er musste zurückziehen. Ich habe ihn ehrlicherweise danach nicht mehr getroffen. Ich habe kurz gefragt beim Supervisor, was dann der Grund war, warum er aus diesem Match zurückgezogen hat. Und er hat gesagt, naja, es ging eher so um Krankheitssachen. Ich vermute, weil er hat mir auch vorher mal gesagt, er hat sehr starke Allergie bezüglich des Heuschnupfens. Und er hat schon gemeint, kurz vor dem Viertelfinale, dass er nicht antreten könnte, weil das so, so schlimm war. Und könnte mir vorstellen, dass es etwas damit zu tun hat. Aber das ist jetzt, wie gesagt, reine Spekulation. Ist natürlich extrem schade für ihn, weil ich glaube, wir hätten sogar die Chance gehabt, dass er hier ins Finale kommt. Und das war schon wirklich so eine tolle Woche für ihn, durch diese ganze Qualifikation zu gehen, Freundin da mit dabei gehabt da wirklich, du hast schon gesagt, und er selber hat es ja auch gesagt, ohne Erwartungen in dieses Turnier gegangen. Und dann kann ja manchmal so Geschichten entstehen, dass man dann da wirklich auch richtig Großes reißen kann. Und deshalb zumindest ins Halbfinale gekommen, dort leider nicht antreten können und war aber immerhin das erste Mal auf Challenger-Ebene, dass es gelungen ist. Und ja, wollen wir hoffen, dass das in Zukunft dann vielleicht auch nochmal öfter geschieht.
Es ist so, dass man das Schniefen zwischendurch schon gehört hat nach dem Interview, nach dem Viertelfinale. Haben wir das Schniefen schon gehört? Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich gewesen ist.
Ja. Also übrigens Lukas Neumeier auch, also hat mir das auch erzählt, also beide haben mit diesen Heuschnupfen zu tun und toi toi toi, glücklicherweise, ich habe das bisher nie gehabt. Ich habe gehört, das kann von einem auf den nächsten Tag im Endeffekt kommen. Glücklicherweise bin ich davon überhaupt nicht davon betroffen. Also mein Sohn selber hat das beispielsweise auch, hat das dann auch in Rom, hat das auch gespürt, als er das bei dem Tennis war, und hat auch gesagt, also da ist sehr, sehr stark jetzt gerade zu dieser Zeit und das Turnier befindet sich auch in einer relativ freien Umgebung, da ist viel Grün drumherum, was glaube ich dann bezüglich dessen nicht besonders förderlich ist. Und deshalb kann ich mir schon nachvollziehen, dass das dann wirklich ein Problem ist, weil also kann mir das schon vorstellen, wenn man dann mit so einem Heuschnupfen dann auf den Platz treten soll und dann da Hochleistungssport bringen soll, das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor.
Bei so viel Grün sieht Sandro Kopp rot. Sandro Kopp auf jeden Fall hier ins Halbfinale eingezogen und hat insgesamt ein richtig, richtig gutes Turnier gebracht und dreimal war er bei Florian Heer im Interview. Ein Spieler, der nicht ganz so viel Aufsehen gesorgt hat in diesem Turnier, das war Timofej Skátov. Timofej Skátov ist hier, ich muss mal nochmal gerade schauen, ob er ist in der ersten Runde, glaube ich, im Viertelfinale, Entschuldigung, ist in der ersten Runde weitergekommen und dann in der zweiten Runde ist er von der Travaglia wegen Walkover oder mit einem Walkover besiegt und dann ist er gegen Lukas Neumeier ausgeschieden. Lukas Neumeier, der dann das Halbfinale erreicht hat. Timofej Skátov hatte keine guten Karten gegen Lukas Neumeier. Ich bringe den immer wieder. Und Skátov war auch im Interview und das Interview hört ihr hier.
Okay, Timofej, good start into the tournament. Tough match. What was the key to success in the end?
Yeah, thank you. I mean, yeah, today was tough, like always first round, so on every tournament it's like a bit more nervous, like you have to get used to conditions, especially here, like I can feel like the balls are like feeling like a bit like you're playing on altitude, so like the ball flies a lot, so it's a bit difficult to control. You have to be like really focused every time, and especially like sometimes like the bounces can be tricky. So yeah, it's like you have like the key was in the end like try to stay aggressive, like try to play momentums like the way I should play, like trying to be aggressive, pushing the guy, because like here once you can control the point, it's way better obviously. So yeah, in the moment just like I had some chances like even to close it a bit faster in first set and even the second, but you know, first round is always a bit tricky, and my opponent also like he was playing until the end last point, so it's tough match.
Is your first time here at this tournament?
No, I've been here I think 2-3 years before, but I remember I lost first round to Jack Draper, like he kind of destroyed me. So like, but yeah, today I had a better start.
You've been on the Challenger Tour for a couple of years now. I talked to a couple of players in the past 2 days and they told me that competition has become more intense. Would you agree on that?
Yeah, I mean, I don't know how it's been on Challengers, as you say, like 10 years ago, so because like, I'm playing like 3-4 years around. But in general, yeah, it's like it's really every match is tough. Doesn't matter if you play quali, you play like first round, second round. Like ranking doesn't really matter because everyone have like good level, and if you're not like 100% of court, at least it's going to be tough, and even like you don't have many chances, because like guys, everyone wants to improve, to get some ranking and to get there, like first I guess to play qualies or grand slams. Obviously I guess it's also about money, since like we're increasing a lot every year, and yeah, the people going crazy in here.
So, yeah. You won your biggest title in Parma a couple of years ago. What are your memories of this tournament?
I mean, Parma, it was my first challenger. It was actually a big one. Unfortunately, we didn't do it anymore. Actually, I don't know why. Probably I have to send the email to ATP. Like, the tournament I won, when they canceled it, I was like, unbelievable. But yeah, I remember it was a really good week for me. It was tough. Like, I played those matches, 3 sets. But always, like, in Italy, you know, the atmosphere is really nice. Like, I was surprised every time that you come in, like, here, challenger 50. And there is people around cheering. So it's a good atmosphere always in Italy.
Was it the reason to come to this tournament here? Because there are other... It's the lone tournament in Europe, by the way, this week.
I mean, like, obviously, I always love to come to Italy. First, food, of course, is nice. And, like, as I said, atmosphere on courts, it's really good. Club is nice, and people, like, they support you. So it's always nice to play here.
How would you rate your own season until now? It's, mid of April.
I mean, the beginning of the season was quite tough. Like, I couldn't really find my game, like, losing, like, many matches in a row. But then, like, step by step, winning some matches there, like, had to win a few, like, tough ones, I would say a bit dirty ones, you know, like, winning ugly, but everything comes. But last 2 weeks, we're getting better. Like, I played 1/4 in Girona and past qualies and lost to Stan or Inca in Bucharest. So, I mean, getting the season, it's going better.
And can you tell us a bit about your practice situation right now? Where are you based?
I have last year I'm based in Stockholm. Mostly like I practice in Good to Great Academy, like with coach Johan Ortegren. I mean, like the moment I'm in Sweden, I used to be in Spain for 5 years, so like it made quite a big change.
Yeah.
from hot one to cold. But I mean, I like it there, so it's going good.
Was there a particular reason to change, to go to Scandinavia or to this particular academy?
One reason was like I had my physio and my fitness coach, like they're based in Stockholm. Mm-hmm. So I was coming there quite a lot for some time, and then like I was thinking more probably I can find a good coach there, and by the chance my coach who I'm working now was free, and like I offered him if we can start to work a bit, and like we started last year, and I feel like the game is improving a lot, everything is improving a lot, so and now the question is just to be consistent every match and every tournament to compete, and everything's going the right.
Did you set yourself any goals in terms of ranking positions?
I mean, I'm gonna speak a bit like how saying like all the top guys, especially like Jannik Sinner, you know, he's like the goal is obviously is to improve anyway, day by day, like improve your game, you win matches, and the rank is gonna come. Obviously, you have to set goals. I would say mine's the next one, like the short term is like to be 150, and the next one go to top 100, like to be able to play main draw grand slams. But anyway, just day by day, step by step, point by point, and this is the way.
And when you're off the court, how do you spend your free time?
I'm not been one. I have time and try to be, and especially like my parents, they live in Russia now, so I can't really spend time with them. But normally I have my girlfriend with me, not this week, only a coach. But yeah, I'm trying maybe to read some books and just like not really much. Maybe like the tournament in a good city, we can go around to hang around about in the city. Like here it's a bit outside in Rome, but still maybe today is still a cool day. If I don't play tomorrow, maybe we'll check Rome a bit. But yeah, nothing much. Social media all over.
And how will your schedule look like for the next couple of weeks?
So this week I'm playing here, then I'm planning to go to Mauthausen, to Austria, and then Francavilla. And depends how it's going, maybe also play away Rush, and then it's quali or Roland Garros, and later I don't know yet.
Okay, thank you. All the best.
Thank you.
Skatov ist ja einer, der nun wirklich so langsam aber sicher an der, ich sag jetzt mal, Top 100 und an den regelmäßigen Top 100 kratzt.
Ja, genau das ist es. Er kratzt daran. Ja. Das Career High liegt bei 123.
Jetzt ist er wieder zurückgefallen.
Ja, ein bisschen zurückgefallen, aber das kann ja dann auch in den Regionen relativ schnell gehen. Ja, einer, der es, da bin ich mir auch ziemlich sicher, über kurz oder lang auch schaffen wird, hat die Anlagen dafür, ist da auf Challenger-Ebene auch in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich gewesen, hat ja diesen auch im Interview erwähnten Erfolg in Parma gehabt vor, ja, 3 Jahre ist das schon wieder her, wo man gedacht hat, das ist jetzt schon der endgültige Durchbruch. Da nochmal in Augsburg letztes Jahr erfolgreich gewesen, dann hier beim Challenger, bei den Schwaben Open auch den Titel geholt. Und ja, kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen in Fahrt. Ja, das eine oder andere fehlt vielleicht noch im Spiel in der letzten Konsequenz. Es ist ja häufig eben auch wiederum hier die Konstanz, die man dann eben vermissen lässt, die dann ihn eben nicht in die Top 100 bisher gebracht haben. Hat er auch beispielsweise in Bukarest 250er die Woche davor gespielt, dort in der ersten Runde beispielsweise gegen Stan Wawrinka verloren in 3 Sätzen. Ja, auch gegen einen Stan Wawrinka kann man heute nochmal verlieren. Das ist, glaube ich, auch keine Schande. Aber auf Challenger-Ebene immer dort eigentlich immer Viertelfinale, Halbfinale in diesem Jahr damit dabei gewesen. Und ja, jetzt glaube ich, wenn jetzt noch ein großer Titel noch dazu kommen würde, dann kommt er wieder in seine Career-High-Sphären und dann ist es ein noch relativ kleiner Schritt, der ihn dann eben dann auch unter die Top 100 bringen würde. 24 Jahre alt, auch da können wir, glaube ich, noch locker 3 Jahre Zeit geben, die er da hat, um diesen entscheidenden, wichtigen Schritt dann auch noch zu machen.
Ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren halt immer bei den Challengern gesehen, nicht bei den Challengern, Entschuldigung, bei den Grand Slam Qualifikationen und da ist er dann wirklich inzwischen Stammgast und diese Schwelle dann zu überschreiten, das ist halt das große Thema, was wir auch schon seit Jahren hier in diesem Podcast immer wieder besprechen.
Ja, genau. Also es ist halt tatsächlich die Frage, reicht es spielerisch nicht oder liegt es an was anderem? Da muss man natürlich immer die Karriere ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, muss das genauer verfolgen. Sind da auch die eine oder andere Verletzungen immer dabei gewesen, die ihn zurückgeworfen haben? Ich würde behaupten, spielerisch das Werkzeug hat er, das zu schaffen. Verletzungstechnisch habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht auf dem Schirm, inwieweit er dort Probleme gehabt hat. Aber wie gesagt, da gehört jetzt nochmal so ein großer Gewinn eines Challenger-Turniers damit rein. Parma war eigentlich schon einer der großen und kann mir jetzt auch vorstellen, dass in den nächsten Wochen, Monaten, wo ja noch einige Challenger-Turniere in Italien stattfinden, da fühlt er sich bestimmt auch wohl, da auch antreten wird. Und wenn da das eine oder andere gute Resultat herausspringt, dementsprechende Punkte einfahren kann, dann ist auch die Möglichkeit gegeben, in die Top 100 zu kommen und dann natürlich auch die Qualifikation nicht durchgehen zu müssen für die Grand Slams und dann, ja, kann es ja manchmal recht schnell gehen, dann hast du eine gute Auslosung oder hast mal eine richtig erste gute Runde und was ja auch immer ganz interessant ist, ist die Jungs, die ja dann oft auf Challenger-Ebene spielen, wo dann vielleicht bei Turnieren nicht so viel los ist und dann plötzlich sind die auf einer großen Bühne und plötzlich blühen die richtig auf, ja, und da merkt man dann auch, dann werden die so eine Art Rampensau, will ich jetzt nicht sagen, aber so werden dann, spielen dann, wie gesagt, nochmal sich richtig da in einem ganz anderen Sphären nochmal hoch und das kann ich mir dann bei ihm auch ganz gut vorstellen, dass er dann auch einer ist, der dann auf einer größeren Bühne mit einer größeren Kulisse dann auch nochmal ein Funken vielleicht sogar noch besser performt.
Timofey Skartov also hier im Viertelfinale gegen Lukas Neumeier ausgeschieden. Ein Spieler, da müssen wir wieder darüber sprechen, you heard him here first. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, über italienische Spieler, die durchgekommen sind und die Menge an italienischen Spielern, die im Moment in den Top 100 sind. Es geht einfach darum, dass diese Spieler eine unglaublich große Möglichkeit haben, Turniere zu spielen, sei es Future oder Challenger. Ein Spieler da ist dabei, der hier das auch wieder genutzt hat und in die zweite Runde eingezogen ist. Lorenzo Carboni, 19 Jahre alt, noch außerhalb der Top 600 in der Weltrangliste, hat in der ersten Runde den an 2 gesetzten Duja Ajduković besiegt mit 3:6, 6:1, 6:4. Hat dann gegen Francesco Maestrelli verloren in der zweiten Runde, gegen seinen Landsmann, aber das war schon mal ein erster richtig cooler Schritt für Lorenzo Carboni. Carboni hört ihr hier im Interview.
Okay, Lorenzo, congratulations. A big win here. I think the biggest in your career so far, is it correct?
Yeah, it's the first guy that I beat 140. So really good. I played good. The level was really high. The guy was playing really good. I'm so happy that I put an amazing level today. And amazing feeling at the end because I closed 5-4 with serve, so there was more tension, so I'm happy.
And I think it was also a special one because you won in front of your home crowd, was very enthusiastic here today, right? How was it in Corfu?
Yeah, of course. I have to say thank you to everyone here to cheer for me. And I will be so happy to play again tomorrow. And I hope there are so many people here like today.
Can you tell us a bit about you? I think you're from Sardinia, is it correct? Where are you based? What are your practice situation?
Yeah, I was born in Sardinia, exactly in Alghero, is my city. And at 13, I decided to go in Piatti Academy to practice. Now is almost 6 years that I'm there. So it's a good experience of also life, in the life. So it's good, I want to continue like this.
How would you describe your own game style? What are your strengths and maybe what are your weaknesses you still have to work on?
Yeah, my best thing, I think is my legs. My legs are really fast, so I can play one ball more difficult. And I can put another ball close for the other guy, so this is my strength, I think.
Do you have a particular idol? Maybe Piatti, it could be Sinner?
No, my idol is always Novak Djokovic, okay. From when I was younger, so he's my example.
Okay, what do you admire him for the most? What do you like about his game?
Yeah, I like so much the movement that he has, and of course the mentality is another planet, and that's why he's an amazing player, an amazing person, amazing worker. You know.
I think 2 years ago you played won your first Challenger main draw match in Como. How was the experience back then?
Yeah, it was amazing. Like today was my first challenger, so a bit more like tension for me. But I played good. I beat another good guy. The level was high, so I was really happy at that moment.
When you're off the court, what are your hobbies? What do you do when you're not on the tennis court?
Yeah, I will. We play video games, you know, with my friends, and I try to be with my friends most of the time because they support me and they help me so much every day. They call me, so this is a pleasure for me.
Do you like some other sports? Football, for example?
Yeah, football is the second sport. My best team is Juventus in Italy, and I support from when I was younger, and I think it can go really good in football.
Okay, finally, how will the rest of the day look like for you?
Today? Mm-hmm. I think I will practice a bit more, mm-hmm. 30 minutes, I think, to clean my shot a bit, and after I will do gym and rest for to be ready for tomorrow.
Perfect, thanks a lot and all the best.
Thank you so much.
Grazie, ciao.
Ja, du hast damals Yannick Sinner als erster interviewt. Hast du jetzt Lorenzo Carboni als erster interviewt?
Ja, wir werden es sehen. Es sind ein bisschen andere Voraussetzungen gewesen. Ich habe lustigerweise gerade heute nochmal drüber gesprochen, über dieses Sinner-Interview, was ja im Endeffekt vor dem Finale des Challenger-Turniers in Bergamo damals stattgefunden hat. Und na gut, war diesmal kein Finale, war erste Runde, aber muss dazu sagen, also das vielleicht auch noch erwähnt, diese Roma Garden Open, da war richtig Feuer unterm Dach. Ne? Also das ist das, was so ein Inbegriff eines Challenger-Turniers ist. Da gibt es nicht viel Schnickschnack und Pipi, da gibt es keine VIP-Lounge oder sonstiges. Da kannst du froh sein, wenn du Internet bekommst. Kannst froh sein, wenn du eine Steckdose in einem Café hast. Ja? Aber da gibt es keinen Presseraum und nichts. Ja? Aber es gibt Tennis pur. Mhm. Und die Leute sind da total begeistert. Und da war richtig, richtig Feuer unterm Dach. Also es war auch Diskussion unter den Spielern. Auch ein Viljos Gaubas, der dort an Nummer 1 gesetzt war, der richtig guten Support gehabt hat. Und das haben die schon auch richtig diskutiert gehabt. Es war teilweise so weit, dass auch wirklich der Schiedsrichter bzw. sogar der Supervisor teilweise eingreifen musste, weil die Stimmung doch etwas vielleicht für Tennisverhältnisse zu euphorisch teilweise war. Also das ist schon sehr interessant gewesen. Komme deshalb nur so drauf, weil natürlich die Stimmung bei den Italienern logischerweise und man kann sich vorstellen, dementsprechend auch sehr gut war. Und dementsprechend war auch die Euphorie nach diesem Erfolg von Carboni in der ersten Runde. Ne? Also wie gesagt, kein Finale, aber erste Runde. Viel, viel Rückenwind durchs Publikum, gute Ansätze vom Spiel her, hat erstes ITF-Turnier gewonnen in dem berühmten Monastir Swing. Und ist noch ein junger Spieler, der eben bei Piatti ist. Deshalb denke ich, spielst du auch auf Sinner an. Mhm. 19 Jahre alt, der, ich glaube, knapp Top 100 war als Junior. Und also kann ich mir schon vorstellen, dass das was wird. Aber du hast es auch gesagt, die Italiener, es gibt einfach so viele, ganz ehrlich. Also mir fehlt da teilweise auch ein bisschen der Überblick, wenn du jetzt bei diesen italienischen Turnieren, die jetzt gerade in diesen Sommermonaten dann auch stattfinden, und ich werde auch in den nächsten Wochen und Monaten da wahrscheinlich noch bei ein paar sein, da kommen immer wieder mal Namen raus, die man so überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Ein Jacobo Vassami habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, der auch ein Wildcard hier bei den Roma Garden Open hatte. Der hat die Woche vorher für ein paar Furore gesorgt. Also da kann man sich nicht wirklich festlegen, wer da vielleicht der nächste große Italiener wird, aber eins steht fest, sie haben ein unglaubliches Fundament an Spielern, die da nachkommen können.
Also, das war Lorenzo Carboni, den wir im Interview gehört haben. Einen, den wir im Interview gehört haben, der eigentlich jetzt Trainer ist, aber zwischendurch auch schon mal wieder als Spieler agiert hat in der letzten Woche, das war Dieter Kindelmann. Dieter Kindelmann, früherer Profi aus Deutschland, ist seit ein paar Jahren an der Seite von Dominik Stricker. Dominik Stricker hat ja jetzt länger ausgesetzt, ist jetzt so gerade wieder auf dem Weg zurück, war auch hier beim Turnier in Rom dabei, hatte in der ersten Runde gegen Kim Makopeyans verloren. Er ist im Moment so gerade dabei, wieder sich von Future auf Challenger-Ebene hochzuarbeiten. Und Dieter Kindelmann und Dominik Stricker haben zwischendurch auch Doppel gespielt. Das wollte Kindelmann gar nicht mehr, war immer völlig erschöpft, nachdem er Doppel dann gespielt hat. Auf jeden Fall hast du ihn im Interview gehabt, während er dann mal da war. Und dieses Interview mit Dieter Kindelmann, das hört ihr jetzt hier. Wie gesagt, da gab es leider ein paar Wind-Issues, das bitten wir zu entschuldigen. Also das Interview mit Dieter Kindelmann hier.
Dieter Kindelmann ist bei mir. Wir sind beim Roma Garden Turnier hier in Italien. Ich denke, es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass du hier bist, oder?
Nee, ich war tatsächlich schon mal hier als Spieler, weil diese Turniere gibt es ja schon länger auf dieser Anlage. Und es ist immer wieder schön, hierher zu kommen, weil Rom ist eine tolle Stadt und auch die Anlage ist toll, jetzt viele Leute. Und es macht Spaß, hier Tennis anzuschauen oder hier zu spielen.
Du hast selber gesagt, lange als Spieler auf der Challenger Tour unterwegs gewesen. Ich habe gerade selber noch mal ein bisschen nachschauen müssen, wo die Turniererfolge waren. Da waren ein paar dabei an Orten, die man, glaube ich, so nicht mehr auf der Tour heute sieht. Hast du das alles noch vor dir? Könntest du das alles noch aufzählen?
Ja, ich habe es natürlich im Kopf, weil die ganzen Turniere haben auch irgendwie eine Bedeutung. Mein erster Challenger-Sieg dann in Aschaffenburg, dann natürlich mein Heimturnier, das es auch nicht mehr gibt, sowie Aschaffenburg-Oberstaufen. Das ist für ein Allgäuer was ganz besonders. Und dann natürlich Wolfsburg auch, drei Turniere in Deutschland gewonnen, in der Halle. Und dann das New Delhi, das war auch noch was ganz Spezielles, eine ganze Erfahrung. Und die denkt man immer noch gern zurück, weil das für mich ja ganz besondere Highlights waren.
Kannst du noch ein bisschen schildern, gerade auch die deutschen Turniere, die du gewonnen hast, was das so besonders auch ausgemacht hat?
Ja, es war früher, ich kann jetzt nicht so viel mehr über die deutschen Turniere jetzt sagen, weil ich schon lange nicht mehr auf einem deutschen Challenger war, aber früher hatte halt jedes Turnier auch irgendwie ein Flair, das waren oft die Ehrenamtler, man hat das Ganze halt einfach einen persönlichen Touch gehabt, man kannte die Leute, man hat von Ballkinder, es war auch irgendwie, jedes Turnier hat ein Event gehabt, es gab Players-Partys, es gab Miteinander, es war einfach eine ganz andere Zeit und deswegen bin ich schon sehr, sehr traurig, wenn ich zurückdenke, dass viele Turniere aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr stattgefunden haben. Ich glaube oft auch zum Beispiel jetzt mein Turnier wie Oberstaufen ist nicht am Geld gescheitert, sondern weil es einfach keine Nachfolger gab. Die haben das so viele Jahre gemacht, aber es gab niemanden, der das dann einfach ehrenamtlich immer gemacht hat. Und deswegen ist es schade, weil für mich als 130 in der Welt mit höchster Platzierung war es einfach toll, dass ich sehr viele Turniere in Deutschland, in meiner Heimat spielen konnte. Und das war schade, oder ist schade, dass es einfach jetzt nicht mehr so viele Challenger gibt wie früher.
Warst du das letzte Mal auf einem Challenger-Turnier in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich echt überlegen. Das fällt mir jetzt gar nicht so schnell ein, wo ich das letzte Mal war. Das kann ich dir gar nicht so sagen. Also ich war auf vielen, vielen Challengern, auch natürlich, weil ich jetzt viel in der Schweiz gearbeitet habe, auf Schweizer Turnieren. Aber ganz ehrlich, jetzt fällt es mir ein. Ich war mit Dominik Dominik letztes Jahr in Ismaning. Mhm. Vor seiner Verletzung, Ende 23 waren wir in Ismaning, genau. Das war noch das letzte deutsche Challenger.
Auch das letzte, was das auf Teppich stattgefunden hat, da gab es wahrscheinlich zu deiner Zeit auch noch ein paar mehr, oder?
Ja, also früher gab es nicht diesen Rebound Days in der Halle, da war alles auf Teppich, da gab es ja Aachen, da gab es Hamburg, mhm. da gab es... Was gab es in Wolfsburg, war auch Teppich. Also wir hatten schon, Heilbronn gab es noch in der Halle, ein großes Turnier. Und jetzt, Ismaning, was ich vorher angesprochen habe, ist ja jetzt auch so, dass es nicht mehr gibt. Das war das letzte Mal da und es ist einfach schade, weil gerade die Leute, die nicht so hoch platziert sind und kein Geld haben, ist einfach, man sieht es jetzt in Italien, jede Woche Challenger oder Future, die das ganze Jahr eigentlich zu Hause spielen können. Das ist das, was man braucht, um einfach dann sich auch, sagen wir mal, Geld zu sparen und jede Woche sich messen zu können.
Genau, da werden ja auch einige Parallelen gezogen zwischen den Erfolgen der Spieler aus den jeweiligen Nationen, wie eben Italien, Spanien, wo es sehr, sehr viele Turniere eben in dieser Kategorie gibt, auch Futures-Turniere natürlich. Ist es tatsächlich so, dass dieser Unterbau dieser Turnierserien eben so einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten kann, dass man eben auch sehr viele Spieler dann auch aus einem Land eben auch auf die nächsthöhere Level dann auch führen kann?
Ja, ich glaube, dass man jetzt natürlich, weil Italien aktuell das Land ist, wo die meisten Top-Spieler rausbringt, Frauen wie Herren, ist es natürlich schon so, dass man schaut, was machen die gut. Und sicherlich haben die so viele Turniere. Wir waren jetzt auch, vor 3 Wochen waren wir in Sardinien. Die haben halt einfach auf einer Anlage 5 Turniere, ein Resort, bevor der Club aufmacht und Ende der Saison. Die machen das schon clever. Und wenn du halt einfach die Möglichkeit hast, und es geht natürlich auch immer um die Kosten, es kostet sehr viel Geld, dieses Reisen. Und wenn du die Chancen hast, dass du zu Hause spielen kannst, auf jedem Level. Es bringt halt für die, wir in Deutschland finden, die haben extrem viel große Turniere, jetzt auch wieder das tolle Turnier in München mit 500er, aber welche Leute von den Deutschen können halt da auch dann mitspielen? Das ist vielleicht eine Handvoll und das noch mit Wildcards. Und hier hat man halt, gibt man die Chance auf Future, dann auf Challenger und dann gibt es auch noch große Turniere. Also man hat halt in jedem Segment, sind die Italiener sehr, sehr gut ausgestattet.
Wenn du selber zurückdenkst zu der Zeit, wo du aktiv warst und jetzt ja auch als Coach ja noch auch auf Challenger-Ebene mit dabei warst, was sind so die größten Veränderungen seit deiner Zeit und die Challenger-Tour heute? Ich denke, da hat sich doch aber auch ein bisschen was vielleicht verändert, oder würdest du sagen, ist es noch ziemlich ähnlich?
Nein, es hat sich schon gewaltig verändert. Wenn ich jetzt auch die Quali anschaue, wie gut das Niveau ist, sind die Felder natürlich kleiner, dass das, du hast nur noch 2 Runden statt 3 Runden, aber früher würde ich sagen, wenn du 200 stehst und gegen einen Qualifier kamst, hast du gewusst, okay, den schlage ich meistens auch mit 80%. Aber wenn du die Matches anschaust, die können mittlerweile alle spielen, sind fit, fighten, spielen tolles Tennis und es entscheiden nur ein paar Bälle. Also die Dichte ist definitiv sehr, sehr zusammengeschrumpft zu meiner Zeit. Und jetzt kann auch, sag ich mal, einer aus der Quali könnte einen Challenger gewinnen, was früher eigentlich nicht so vorstellbar war. Und die Dichte und der Konkurrenzkampf ist schon enorm, vor allem bei den Herren.
Ist es auch ein bisschen globaler geworden? Ich erinnere mich an Talon Kriegsbohr, der hat ja mal diesen riesen Run gehabt, ich glaube vor 2-3 Jahren auf der Challenger Tour. Dann habe ich ihn beim ATP-Turnier in Kasachstan mal getroffen und hat gesagt, der war für das erste Mal, dass er überhaupt irgendwie so weit reisen musste, weil bisher war dieser Challenger Circuit eben so eine eigene kleine Welt, was aber auch nicht wirklich global war. Ist auch etwas, was sich vielleicht verändert hat. Wir haben in dieser Woche nur ein Turnier in Europa, das ist nämlich hier in Rom.
Ja, das ist speziell, dass nur ein Turnier diese Woche ist. Das hat sich natürlich auch zu meiner Zeit gewaltig geändert, dass du viel mehr Turniere hast und du mittlerweile so wie die Großen, früher gab es auch bei mir eigentlich nur Indian Wells und Miami und jetzt hast du auch zwischenzeitlich noch Challenger in Amerika, wo halt einfach die Leute, gerade wenn sie auf den großen Turnieren nichts gewinnen oder einfach Spielpraxis nicht haben, dass sie auf kleinere Niveaus gehen und sich dann durchbeißen und du siehst ja hier viele ehemalige Spieler, die auch schon Top 100 waren, die dann wieder zurückkommen und sich durchkämpfen. Oder jetzt auch gibt es ja das gute Beispiel mit dem Bora Koric, der dann 3 Challenger in Folge gewonnen hat, der dann eine Stufe niedriger gegangen ist. Und so versucht sich jeder halt einfach Selbstvertrauen zu bekommen. Aber ich glaube, die größte Message ist einfach, auch wenn du auf Challenger-Niveau gehst, musst du mittlerweile gutes Tennis spielen, sonst hast du einfach keine Chance. Also es ist nie irgendwas ein Selbstläufer. Und ich bin wirklich begeistert, wenn ich hier auch Tennis anschaue, wie gut auch die Qualifier mittlerweile spielen.
Wenn ich jetzt gerade hier habe und du auch schon München angesprochen hast, letzte Woche ja Alexander Zverev dort gewonnen, vielleicht ein paar Worte zum Herrentennis allgemein in Deutschland. Da waren ja auch ein paar Talente mit einer Wildcard oder beziehungsweise auch einer Qualifikation am Start. Wie siehst du im Moment so dort auch den Nachwuchs, der da kommt? Hast du da so ein paar bestimmte Jungs im Auge, wo du sagen würdest, da sollten wir als deutsche Fans auch nochmal besonders Augenmerk drauf werfen?
Ich glaube, München hat super gezeigt mit dem Justin Engel, wo mitgespielt hat, oder mit dem Diego, der das wirklich top gemacht hat, was toll ist. Und mich freut es einfach, wenn Junge danach kommen, nicht nur Sascha, was top war, aber dass natürlich auch einfach Junge nachkommen und die Möglichkeit haben, so erfolgreich zu spielen. Ich hoffe nur, und das ist mir einfach ein sehr großes Anliegen, dass man die Leute in Ruhe entwickeln kann, dass man nicht zu größenwahnsinnig wird, Step by Step, dass man immer diese ganzen Schritte wie mit Challenger, Grand Prix, das braucht einfach Zeit und man muss die Leute auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass Leute ein paar Schritte überspringen möchte oder dass man Heilsbringer ist. Ich sehe selber aus der Schweiz mit den guten jungen Leuten, wo man dann gleich Vergleiche mit Roger oder mit Stan zieht. Also das sind alles Fußstapfen. Aber es gibt jetzt zwei wirklich tolle Nachwuchshoffnungen, wo man froh sein kann, dass man hat, aber man muss ihnen einfach Zeit geben, sich zu entwickeln und auch Ruhe bewahren, wenn es mal nicht läuft und Schritt für Schritt die heranführen, aber es zeigt einfach, dass zwei da sind, die jetzt schon auf dieser großen Bühne für Furore gesorgt haben.
Super, dann werden wir das so mitnehmen und das sei schon mal vielen Dank.
Gern geschehen, danke.
Didi Kindelmann und Dominik Stricker, es ist ja nicht unbedingt die leichteste Beziehung, die beiden haben. Man hört, dass Kindelmann zwischendurch schon mal hinschmeißen wollte, dass Stricker so ein bisschen störrisch sein soll, gerade was das Training angeht. Ist eine interessante Geschichte mit den beiden.
Ja, und ich muss dazu vielleicht vorweg sagen, also als ich Dieter Kindelmann zu dem Interview da angesprochen habe, er hat auch gesagt, er möchte im Moment jetzt nicht über diese Beziehung mit Dominik Spricker sprechen. Deshalb ist das hier in dem Interview jetzt auch nicht thematisiert worden. Ich kann aber sagen, und das ist inzwischen ja auch bekannt, das war das letzte Turnier, das die zusammen bestritten haben. Also sie haben sich jetzt tatsächlich auch offiziell getrennt. Und hatten eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, seit, ich glaube, 2023 zusammen unterwegs gewesen. Da fällt unter anderem dieser Run von Stricker bei den US Open mit rein. Ich glaube, dritte Runde war es, da mit rein zählt. Dann auch einige Erfolge, Start war mit dabei, Challenger-Erfolge. Also war eine sehr, sehr gute Geschichte. Und dann gab es, das konnte man ja ein bisschen so über Social Media ja auch verfolgen, dass ja auch Dominik Stricker sich da mal ein bisschen geäußert hat. Es gab einige Presseberichte, wo es dann auch darum ging, inwieweit die Eltern dort mit involviert sind und er sich davon auch etwas lösen wollte. Es ging um die Dominik Stricker GmbH als solches. Also einiges, was so das Umfeld des Schweizers betroffen hat, was ganz klar, glaube ich, Auswirkungen auf sein Tennis gehabt hat. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er halt im Moment jetzt nicht mehr so vor allem auch auf Challenger-Ebene dort gesetzt ist. Auch in Rom hat das nicht wirklich funktioniert. Und dahingehend wird es sehr interessant sein, wie der Weg von Dominik Stricker weiterhin gehen wird. Aber ich fand, wie gesagt, interessant, dann vor allem mit Dieter Kindelmann auch über seine Erfahrungen auf der Challenger-Tour eben zu sprechen. Und finde es ja sehr interessant, der auch selber Top 130 war, viele Turniere dann auch in Deutschland gespielt hat. Ein Allgäuer, der das Turnier in Oberstaufen, das ich auch noch selber kenne, da natürlich öfter bestritten hat, auch gewonnen hat. Und fand ich deshalb eben ganz interessante Einblicke. Und dass er jetzt über die Stricker-Thematik natürlich nicht sprechen wollte, ist ja auch verständlich. Also da wird man sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Daumen sind gedrückt für Dominik Stricker auf jeden Fall, dass er da irgendwie wieder in die Spur kommt, Kopf wieder frei kriegt und ja, dann auch seinen Weg da Tennis auch weiterhin erfolgreich bestreiten zu können.
Dieter Kettelmann, also im Interview mit Florian hier und hier auf der Challenger Corner. Ihr habt quasi zuerst gehört, dass Dieter Kettelmann und Dominik Stricker nicht mehr zusammenarbeiten. Einen Spieler haben wir noch, über den müssen wir auch sprechen. Der hat hier das Finale erreicht und den hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon, oder? Viljoen Gaubers.
Ja, ist schon ein kleiner Stammgast von mir.
Ja.
Inzwischen muss man sagen, war in Menorca, hat dort das Turnier gewonnen. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen, ich glaube, das Jahr oder zwei Jahre zuvor bei dem ITF-Turnier in Gran Canaria. Trainiert ja in Alicante bei Guillermo García López in Spanien. Ist ja so ein bisschen halb Spanier schon geworden und war ganz nett, weil er mich in Rom dann auch begrüßt hat und hat gesagt, na, du suchst dir immer die schönen Turniere aus. Diesmal nur nicht in Spanien, hat er gesagt. Ja, aber da, wo Sonne ist, da bin ich auch immer ganz gerne. Und dahingehend, haben uns da schon natürlich öfter mal sind uns da öfter schon mal über den Weg gelaufen und ich halte viel von ihm, weil ich denke, dass er ein Spieler ist, von dem wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel hören werden und deshalb haben wir da auch in den letzten Podcast-Sendungen bestimmt schon drüber gesprochen, Top 150 Spieler inzwischen und als 20-jähriger Litauer, der in Spanien trainiert, gehe ich davon aus, dass der in Zukunft ein Stammgast wird, dann auch auf der ATP-Tour.
Und da hören wir jetzt auch nochmal ins Interview mit Viljoen Gaubers rein. Und jetzt bekommt ihr den, vielleicht den Overkill von Viljoen Gaubers, aber wenn er dann irgendwann die Top 50 erreicht hat, dann wisst ihr, wo ihr ihn zuerst gehört habt.
So, Viljoen, congratulations. What's better, Davis Cup in Lithuania or first round Roma Garden?
Very good question. I was a lot of people supporting me. I think maybe because from last year I came from qualifying and until the final, and it was the atmosphere really nice. But I would say Lithuania is more nice also.
Understandable. But you know the tournament. What can you tell us about this tournament in general here?
Well, the atmosphere I really like. The club is like how do you say, very, very like relaxing. The ambient is nice, and when you play, the people are supporting you. It's always a good feeling, even if the courts are bad or something. When the people are supporting you, you always feel nice.
You had three tough matches last week in Madrid. How was the experience in the Spanish Cup?
Well, there was really tough physically, I would say, because all the matches I was, at least the first round and the second round, I was down with set and down with break in the second set, but always kept fighting, and yeah, it was not easy. Also a little bit of altitude, so I had a little bit, but in the end I was playing really high level, and Marin, he played really good also, such a fighter and very humble guy, and it's a perfect example for any player.
Being a top seed at the Challenger tournament still is something which is special for you?
Yeah, obviously it's something special, but also a little bit little small pressure. I would say, I mean, of course I try to not think about it, but in the end there's always such a feeling. Yesterday I felt a little bit tight in the beginning, and I didn't play so deep, so I couldn't. In the end I just tried to relax and it worked.
So what can we still expect from you here in the rest of the week?
Hopefully to play good tennis. I don't know about the result, but I hope to feel good on court again.
Perfect, and have a good rest.
Thank you.
Das war Viljoen Gaubers. Er hat das Finale nicht gewonnen. Das Finale hat am Ende Matteo Gigante gewonnen. Im Finale 6-2, 3-6, 6-4 hat sich hier durchgesetzt, unter anderem gegen Maestrelli, gegenüber den wir eben schon gesprochen hatten, der gegen Carboni gewonnen hatte. Dann gegen Sandro Kopp, der Walkover, und dann im Finale gegen Viljoen Gaubers, Matteo Gigante. Also der Sieger dieses Turniers, das Doppel, haben dann, da muss ich gerade nochmal nachgucken. Wo sind sie? Erik Revelius und Adam Heinonen gewonnen aus Schweden. Und gerade das schwedische Tennis kann ja gute Tennisnachrichten immer gut gebrauchen. Das war schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Für dich geht's jetzt gleich schon wieder weiter. Also es könnte sein, dass die Frequenz der Challenger Corner in der nächsten Zeit etwas erhöht wird.
Ja, nicht direkt, aber jetzt kommt er dann Heilbronn beziehungsweise Bad Rappenau, wie wir jetzt sagen müssen. Der Neckar Cup, der umzieht nach Bad Rappenau. Und dann folgen, wie gesagt, ja noch ein paar Turniere in Italien. Da ist also Perugia, Sassuolo. Also das werden da so die Turniere sein, wo ich wahrscheinlich mich in den nächsten Wochen herumtreiben werde.
Und dann werden wir natürlich hier in der Challenger Corner dann auch mit den Interviews rüberkommen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt Chip and Charge bei Instagram und Blue Sky und bei Threads. Und Tennis Tour Talk solltet ihr auf jeden Fall auf Blue Sky, auf Twitter folgen und Instagram. Und natürlich sollte TennisTourTalk.com bei euch in den Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert.
Auf meinsportpodcast.de.